deswegen.
Gut, ich fange aber nicht nochmal an. Also wir haben einmal im Monat die sogenannten Mikro-Lounges organisiert, die bis Februar diesen Jahres stattgefunden haben und seitdem eigentlich nicht mehr. Und waren halt seitdem am Überlegen, gut, wie können wir weitermachen. Also wir haben neben diesen Mikro-Lounges, die halt regelmäßig einmal im Monat stattgefunden haben und sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt haben, wie zum Beispiel Internet und politischer Aktivismus oder Netz und Gender und the Net zum Beispiel oder Kryptographie. Wir haben ziemlich früh eine Veranstaltung gemacht zu Echelon 98 und haben halt immer versucht, bestimmte Themen, die uns wichtig erschienen, in der größeren Öffentlichkeit mit diesen Mikro-Lounges zu präsentieren. Zu diesen Lounges sind meistens so circa, also Minimum war 100 Leute, die gekommen sind, meistens sind mehr gekommen. Und dadurch konnten sich diese Lounges auch finanzieren. Also sprich ein komplettes No-Budget-Prinzip. Wir haben neben diesen Lounges auch größere Veranstaltungen organisiert, wie zum Beispiel die Net Radio Days 98. Das war ein Treffen, internationales Treffen von Netz-Audio-Aktivisten, Netz-Radio-Aktivisten. Und aber vor allen Dingen haben wir auch die zwei großen Wizards of Oz Konferenzen organisiert, zusammen natürlich mit Partnern, das konnten wir nicht alleine machen, die sich im Juli 99 mit freier Software, vor allen Dingen Linux damals, und Open Source beschäftigt haben und dieses Jahr im Oktober mit offenen Kulturen und freiem Wissen. Soweit zum Mikro. Wie gesagt, die letzte Mikro-Lounge, die wir gemacht haben, war im Februar und viele Leute haben halt irgendwie seitdem gefragt, gut, was macht ihr denn, gibt es euch noch, was wollt ihr weitermachen? Und wir haben halt so circa vor 3-4 Wochen ein Treffen gehabt, ein internes Mikro-Treffen, auf dem wieder erwarten neue Ideen entstanden sind, was wir alle nicht mehr geglaubt haben. Und wir uns halt gefragt haben, okay, was haben wir eigentlich in den letzten 3,5 Jahren gemacht? Wir haben halt immer versucht, bestimmte Themen, die halt eigentlich nur einem Spezialistenkreis zugänglich sind, einer größeren Öffentlichkeit zu vermitteln. Und das ist halt noch lange nicht gegessen. Also es ist nach wie vor absolut notwendig, gerade wenn man sich dann auch so Sachen anschaut, wie was jetzt gerade im Bundestag verhandelt wird, die Neufassung des oder Anpassung des Urheberrechtsgesetzes an EU-Richtlinien zum Beispiel. Und wir haben uns halt überlegt, dass es spannend wäre, also auch für uns, die wir sowieso nach neuen Formaten gesucht haben, wenn man sich überlegen, also sich ein bestimmtes Thema rausgreifen könnte, was einem sozusagen besonders unter den Nägeln brennt, in diesem Fall halt das Urheberrecht, und das dann über eine längere Zeit verfolgen könnte, und zwar indem man öffentlichkeitswirksame, relativ groß angelegte Kampagnen entwickelt. Wir lassen die Frage der Finanzierung im Moment nochmal außen vor, da kann man vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ja, und so kam es eigentlich zu diesem Workshop. Und ich denke, es ist für Mikro, für diesen Verein auch endlich mal eine Möglichkeit, sich zu öffnen. Also irgendwie nicht nur in der eigenen Suppe zu kochen, sondern irgendwie mit neuen Partnern einfach auch zusammenzuarbeiten. Zum Thema Novellierung des Urheberrechts. Es gab ja gestern schon mindestens zwei Veranstaltungen, wo das relativ ausführlich behandelt worden ist. Einmal der Vortrag von Rainer Kuhlen, der hat den schönen Titel Napsterisierung und Venterisierung. Und dann das Panel mit Jeanette Hofmann, Gabriele Beger und auch Rainer Kuhlen, wo es um die EU-Urheberrechtslinien ging und die Folgen dieser Richtlinien. Und ich denke, man kann es ganz, ich werde jetzt nicht nochmal einen zusammenfassenden Vortrag darüber halten, aber ich denke, man kann es ganz kurz so fassen, dass was dort durchgesetzt werden soll, wirklich im Prinzip nicht die Anwendung des uns bekannten Urheberrechts jetzt auf das Netz oder auf digitale Medien ist, sondern es ist, was im Prinzip passiert, ist, dass für mich dieser Begriff Urheberrecht eigentlich ein ziemlich zynischer Begriff ist, weil im Prinzip geht es um Verwerterrechte. Und eine ganz wichtige Sache bei dieser ganzen Entwicklung ist halt auch, dass die Freiheiten, die heutzutage das Urheberrecht in den analogen Medien noch gewährleistet, zum Beispiel das Recht auf eine Privatkopie, das halt komplett, also mit diesen sogenannten Rechtekontrollsystemen ausgeschaltet werden soll. Also das vielleicht ganz kurz zum Urheberrecht. Ich bin sicher, dass wir hier im Raum Leute haben, die da absolute Cracks und Spezialisten drin sind, die uns dann im Lauf der Diskussion oder im Lauf des Workshops auch noch weiterhelfen können. So. Also ich denke mal, dass viele von euch bei diesen zwei Veranstaltungen gestern waren. Deswegen dachte ich mir, also so viel vielleicht erstmal diese zwei Punkte zum Urheberrecht. Was ich mir jetzt überlegt habe, so als Einführung, da es hier ja um sogenannten Campaigning-Workshop gehen soll, also wirklich um das Erarbeiten von öffentlichkeitswirksamen, schlagkräftigen Kampagnen, dachte ich mir, dass ich einfach mal so ein paar Kampagnenformate, die jetzt erstmal nichts mit dem Urheberrecht inhaltlich zu tun haben, aber die vielleicht anregend wirken könnten, also zwecks einer Diskussion oder einer Entwicklung einer solchen Kampagne. Ja, dazu vielleicht sehr anregend auch dieses Buch, Handbuch der Kommunikationsguerilla, das ist schon ein paar Jahre alt. Da werden vor allen Dingen, ich sag mal so, Konzepte der 80er Jahre, auch Anfang der 90er Jahre verhandelt. Wer da Interesse dran hat, ich kann das gerne mal anbieten. Könntest du jetzt vielleicht die Seite von Andjucha zeigen? Das ist weiter unten. Also wenn man sich mal verschiedene Kampagnenformate überlegt, gibt es natürlich erstmal das klassische Poster oder es gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Gruppe denke wie Adbusters in USA bzw. Kanada, die halt Fernsehwerbung machen, sogenanntes Subvertising. Dann gibt es die Möglichkeiten für sogenanntes, habe ich jetzt gerade heute gelesen, Schock-Marketing oder auch virales Marketing, sprich der gezielte Einsatz von Falschmeldungen. Was mir dazu auch noch eingefallen ist, Preisverleihungszeremonien, also wie zum Beispiel ist ja auch hier auf dem Kongress vorgestellt worden, der Big Brother Award, der in Bielefeld verliehen wird, der dieses Jahr, glaube ich, auch an Otto Schily vergeben worden ist, also immer an besonders gute Ideen zur Einengung der Privatsphäre. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel als Shareholder Aktien zu erwerben von großen Firmen wie zum Beispiel der Lufthansa und auf Aktionärsversammlungen stumm zu machen und damit auch eine gewisse Öffentlichkeit zu erreichen. Dann gibt es die sogenannte Möglichkeit der sogenannten Imageverschmutzung, also sprich, kann funktionieren über Plakate, es kann funktionieren zum Beispiel hier. Das ist ein nettes Beispiel von der Deportation Class. Das ist eine Kampagne, die sich halt kritisch mit den Abschiebungspraxen der Lufthansa unter anderem auseinandersetzt. Und die Website, die es dazu gibt, die ich gleich auch noch kurz zeigen werde, im Prinzip eine Appropriation, also eine Kopie der offiziellen Lufthansa-Website ist. Natürlich mit anderen Inhalten. Und zu guter Letzt, es gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, also wenn man sich zum Beispiel mit Gentechnologie beschäftigen möchte, wie gesagt, ich rede hier nicht über Urheberrecht, ich rede hier erstmal über verschiedene Kampagnenformate, die irgendwie vielleicht für unsere Ziele von Interesse sein könnten. Bitte? Lass mal den Andjucha stehen. Da wollte ich kurz noch was zu sagen. Man kann natürlich auch genetisch manipuliertes Unkraut herstellen, das mittels dieser genetischen Manipulation immunisiert worden ist gegen bestimmte Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto zum Beispiel. Also gibt es auch ein kleines Beispiel. Da werde ich gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Die Website, die hier im Hintergrund läuft, ist von einem spanischen Künstler, Daniel Garcia Andujar, auch bekannt unter dem Label Technologies to the People. Nee, brauchst du nicht. Ich wollte gerade nochmal über die Website reden. Und was er halt hier gemacht hat, das fand ich irgendwie ganz spannend. Also vielleicht kann das auch, könnte sowas interessant sein, um da eine Kampagne draus zu machen. Er hat bestimmte Sätze gesammelt, auf die Firmen ein Copyright haben. Und das ist wirklich interessant. Also man kann im Prinzip nicht mehr frei mit Sprache umgehen, weil bestimmte Ausdrücke, bestimmte Sätze einer bestimmten Firma gehören. Ich muss vielleicht mal runterscrollen. Ist auch interessant, welche Firmen das so sind. Ja, vielleicht, wenn wir jetzt gerade Internet haben, dann haben wir, gut, ja, super. Dann können wir uns vielleicht nochmal ein paar Webseiten anschauen. Ich hatte eben schon erwähnt, Adbusters. Adbusters ist eine kanadisch-amerikanische, nordamerikanische Gruppe, die vor allen Dingen in den klassischen Bereichen Werbung und Fernsehwerbung vor allen Dingen arbeitet, die eigene Fernsehspots produzieren, die Turn Off Your TV Week bewerben zum Beispiel. Und was ich ganz interessant fand, die haben eine Corporate American Flag entwickelt, also die amerikanische Flagge, wo die, vielleicht findest du die gerade, man kann da irgendwie suchen auf der Website, unter Junkbusters, kenne ich auch noch nicht, adbusters.org. Und die haben halt eine oder ihre Version der amerikanischen Flagge entwickelt, das ist die Corporate American Flag, wo die, ich weiß gar nicht, wie viele Sterne es sind, diese über 50 Sterne, im Sternenbanner ersetzt worden sind durch weiße Firmenlogos. Und das Interessante ist jetzt halt, dass Leute diese Flagge nachbauen und die wirklich zum 4. Juli wie eine normale amerikanische Flagge dann tragen, also zu diesen Feierlichkeiten. Es gibt auch Fotos auf der Website, wo Leute in einem normalen T-Shirt sozusagen auftauchen, so ganz normale gutbürgerliche Amerikaner mit einem Sternenbanner als T-Shirt und nebenan steht halt so ein Typ, irgendwie, der ist in so einen Corporate American Flag gewickelt. Das ist sehr witzig. Also das vielleicht nur so ganz kurz als Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich sehr spannend fand, das ist letztes Jahr, hat das ziemlich viel Wirbel gemacht, ist auch eigentlich alle großen Massenmedien gekommen, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten, war die Kampagne, die hatten wir auch mal bei einer Mikrolounge eingeladen, die zwei Vertreter, die das auf die Beine gestellt haben, sind auch in Berlin, Hans Extrem und Liz Wix heißt sie, glaube ich, die haben 2000 eine Kampagne entwickelt, ein Projekt, ein Netzprojekt entwickelt, das nannte sich voteauction.com, halt zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten. Es hatte ursprünglich ein Student in New York entwickelt als Diplom- oder Abschlussarbeit. Der wollte nämlich Leuten, die nicht wählen gehen wollten, die Möglichkeit bieten, ihre Stimme doch meist bieten zu versteigern, wenn sie selbst dann schon nicht wählen. Dann könnten sie auch sozusagen ihre Stimme versteigern. Und der hat dann ziemliche Probleme gekriegt in New York, weil das irgendwie gegen die amerikanische Verfassung verstößt. Daraufhin haben die beiden Leute von übermorgen.com diese Site erworben oder haben das Konzept erworben und haben, genau, haben das zu einem riesigen Medienvirus aufgeblasen. Man konnte wirklich zu den amerikanischen Wahlen in den Vereinigten Staaten, konnten Leute dort ihre Stimme meistbietend versteigern. Das ist dann relativ schnell, es gab einen riesigen Medienhype, also es gibt hier glaube ich irgendwie mehr als 1500 Presseberichte, also die sowohl irgendwie in der Printpresse als auch im Fernsehen erschienen Es gab einen riesigen Medienwirbel, es gab sogar eine 30-minütige Fernsehshow oder Talkshow oder Hard Talk ist BBC, aber halt so eine Art Verhör mit Hans Extrem, der per Telefon zugeschaltet war, auf CNN. Und da gibt's auch, ist hier auch alles online zu sehen. Also es ist so richtig eine CNN-Show, wie man sich sie vorstellt. Die existieren halt heute nur noch als IP-Adresse. Also man kann über Vote Auction nicht mehr auf die Seite kommen, weil die halt gesperrt worden ist. Durch auch eine temporary Injunction, also einstweilige Verfügung. Und dann wahrscheinlich auch immer über eine permanente Verfügung. Ja, also das kann man sich vielleicht auch dann von zu Hause mal anschauen. Dieses Video ist, also die Aufnahmen von CNN sind wirklich ziemlich faszinierend. Was ich eben auch schon kurz erwähnte, ein anderes Projekt oder eine andere Strategie oder Vorgehensweise, die wahrscheinlich bezüglich des Urheberrechts dann doch etwas schwieriger anzuwenden sein würde, die Tatsache, sich in Firmen als Aktionär einzukaufen und dann sozusagen von innen heraus Strategien gegen dieses Unternehmen zu entwickeln. Das haben halt einige Leute mit der Lufthansa gemacht, die, wie ich das eben schon erwähnte, halt bestimmte Abschiebepraktiken oder die Tatsache, dass sich die Lufthansa an Abschiebepraktiken beteiligt, einfach bloßstellen wollten. Und die haben da auch eine ziemlich große, auch sehr medienwirksame Kampagne entwickelt. Also sowohl über die Website, das ging dann teilweise auch über Angriffe auf die Lufthansa-Website, also Blockaden, blockierenden Angriffen, aber halt auch über den Medienrummel, der entstanden ist, einfach durch die Teilnahme an diesen Aktionärsversammlungen. Und es ist immer nett, wenn man so den Eltern mal so eine Tüte in die Hand drückt, hier geht doch mal damit einkaufen, und wenn dann so nichts an der Leute mit solchen Plastiktüten durch die Wilmersdorfer Straße laufen. Vielleicht noch zwei Projekte, die ich sehr kurz vorstellen würde, die ich als Strategie sehr spannend finde, die sehr, sehr unterschiedliche und auch zumindest eins davon ein sehr, sehr umstrittenes Projekt war. Da ging es um diese Gentechnologie-Sache. Artmark, die Website, die wir eben schon kurz gesehen haben, www.artmark.com, danke, eine amerikanische Gruppe, Zusammenschluss von Aktivisten von der Ost- und Westküste Amerikas, die auf ihrer Website eine sehr spannende Sache entwickelt haben. Die haben nämlich eine Datenbank entwickelt, das nennen sie The Mutual Fund oder The Mutual Funds. Das ist eine Datenbank, die es ermöglicht, sozusagen Bietern und Ausführern anonym, Bietern und Ausführern ermöglicht, anonym zueinander zu kommen. Das heißt, es gibt Leute, die würden gerne zum Beispiel irgendeine seltsame Figur in ein Computerspiel einbauen, können es aber selber technisch nicht oder sitzen halt nicht in so einer Firma, die Computerspiele herstellt, und können dann aber sozusagen einen Vorschlag machen bzw. Geld anbieten für denjenigen, der in der Lage ist, sowas zu machen. Und das ist eine riesige Datenbank, wo man unheimlich viele sehr gute Ideen lesen kann, die so zu verwirklichen wären, die teilweise gar kein Geld kosten oder sehr wenig Geld kosten. Ein Projekt, was über diesen Datenbankaustausch zustande gekommen ist, ist ein relativ altes Projekt. Das ist 1993 über die Bühne gegangen und hat den schönen Titel, das wird auch einigen hier vielleicht bekannt sein, The Barbie Liberation Organization. Das sah folgendermaßen aus, dass so eine Gruppe von Aktivisten in Spielzeugläden gegangen ist und dort halt Barbie-Puppen und Ken, also das männliche Pendant, die heißen in den USA G.I. Joe, gekauft hat, ich glaube, das waren bestimmt, müssen 20 oder 30 oder 50 gewesen sein, die mit nach Hause genommen hat und diese Sprechapparate, also die sagen anscheinend auch was in den Vereinigten Staaten, ja. I wanna go shopping, Barbie sagt, I wanna go shopping und G.I. Joe sagt, hey, I wanna kill oder irgendwie sowas. Und was sie gemacht haben, die haben diese Sprechapparate von Barbie und G.I. Joe einfach vertauscht. Also extrem simpel, sodass irgendwie G.I. Joe, dieser martialisch gekleidete Soldat, irgendwann sagt, hey, wanna go shopping? So, mit diesen veränderten, mit diesen sozusagen gecrackten Barbie-Puppen sind sie wieder in den Laden und haben sie einfach zurückgestellt ins Regal. Also haben natürlich dabei das Geld verloren, was sie für die Puppen ausgegeben haben, aber haben dann so sichergestellt, dass diese veränderten Puppen, also irgendwie G.I. Joe, der sagt, I wanna go shopping, sozusagen in der Öffentlichkeit angefangen haben zu zirkulieren. Und da gab es auch eine ziemlich große Medienberichterstattung zu. Ein letztes Projekt, ein sehr umstrittenes Projekt, das erwähnte ich oder hatte ich eben auch schon kurz angesprochen, vielleicht kannst du es auch nochmal zeigen, ist Superweed von Bunting und Rachel Baker. Es sind also zwei englische Netzaktivisten, Netzkünstler, die vor einiger Zeit, ich weiß nicht genau aus welchem Jahr das ist, ein Projekt entwickelt haben, 98, ne? Das hat den schönen Titel Superweed 1.0 und ich habe es auch dabei. Hier, also wer sich das mal angucken möchte, eine Tüte mit Pflanzensamen. Superweed, also Weed, Unkraut, Super Unkraut, Do-It-Yourself-Kit 1.0, Version 1.0. Und was sie gemacht haben, zumindest das, was sie publiziert haben zu dem Projekt, lautet folgendermaßen. Sie haben sozusagen einen Wissenschaftler beauftragt, genetisch verändertes Unkraut zu produzieren, was durch diese genetischen Veränderungen angeblich gegen bestimmte Unkrautvernichtungsmittel von Monsanto immun gemacht worden ist. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das stimmt. Auf jeden Fall ist sozusagen die Idee, dass man irgendwie diese Tüte irgendwann aufreißt und sozusagen in der Fahrt irgendwie aus dem Bus oder wie auch immer verstreut und dann sozusagen diese genetisch veränderten Organismen freisetzt. Ja, also das vielleicht als war extrem umstritten. Ist bis heute extrem umstritten. Wobei ich aber denke, dass es natürlich bei diesem Projekt auch darum geht, ich meine, nichts anderes macht die Industrie. Ja. Ja. Naja, es ist allgemein die Gefahr, einfach genetisch veränderte Organismen freizusetzen, was ja generell mal eine Gefahr ist, die man nicht abschätzen kann, also wo man die Folgen nicht abschätzen kann. Das wird immer in die Diskussion eingebracht. Also ich finde das total spannend, dieses Projekt, und würde auch dem nicht zustimmen. Aber ja, genau, also das wäre auch meine Antwort darauf, genau. Gut, also das wäre zum Beispiel so ein Argument, ne, was man dagegen anwenden könnte. Ich glaube persönlich auch, dass es ein Hoax ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendwie das Geld zusammengekriegt haben, um Wissenschaftler zu bezahlen, sowas zu entwickeln. Ich glaube es nicht, aber ich meine, es funktioniert ja auch so. Es muss ja gar nicht jetzt sozusagen, es funktioniert nicht nur dann, wenn es dann auch freigesetzt wird und dann auch wirklich diese genetisch veränderten Organismen verbreitet. Es funktioniert, denke ich mal, als Medienvirus auch, ne? Klar. So, also das war es im Prinzip von meiner Seite. Was ich versucht habe hier mit dieser kleinen, mit diesem kleinen Rundumschlag, ist einfach so ein gewisses Spektrum aufzumachen. So, was gibt es, und es ist natürlich nicht vollständig, was gibt es für wunderbare Projekte, was gibt es für kreative Umgangsweisen mit bestimmten Themen, die uns allen am Herzen liegen. Es gibt noch viele weitere, zum Beispiel einen Literaturwettbewerb, der sich mit Echelon beschäftigt, den Mute ausgeschrieben hat. Aber das lasse ich jetzt einfach mal weg, also weil das nicht so eine Kampagne war, die sich an eine richtig große Öffentlichkeit gerichtet hat, also die eher in einem kleinen Kreis auch geblieben ist. Ja, so viel von meiner Seite. Ich fände es spannend, wenn ein paar Ideen zusammenkommen würden, wie man denn mit dem Urheberrecht oder mit dem Problem der anstehenden Änderung des Urheberrechts umgehen könnte. Oder einfach mal so in den Raum reinspinnen. Was könnte man für Projekte entwickeln?
Ja, also ich sehe das Problem gerade jetzt beim Urheberrecht oder bei den ganzen Kampagnen, die hier angeführt wurden. Das sind zwar alles ganz gute Ansätze und auch gut gemeint, aber das ist ziemlich schnell verpufft in der heutigen Medienlandschaft. Ich muss sagen, ich bin schon ziemlich viel unterwegs im Internet und bin ziemlich viel am Rumsurfen und kriege einiges auch mit, aber ich kannte nur nichts von dem, was hier heute passiert ist. Und wenn man davon ausgeht, dass der Durchschnittsbürger noch viel weniger Ahnung von den ganzen Sachen hat, dann liegt es einmal auch daran, dass das Thema vielleicht auch überhaupt nicht kommunizierbar ist. Wenn ich jemandem zu Hause erklären möchte, die Änderung im Urheberrechtsgesetz wird deinen Alltag später wesentlich beeinflussen und verändern. Du wirst schon Probleme haben, ganz normal eine Videokassette abzuspielen, weil es gibt keine Videorekorde mehr, weil es digital verbreitet wird und bla bla bla. Jetzt sind das Sachen, die interessieren die Leute einfach nicht. Und die größte Aufmerksamkeitsspanne, die ich noch erreichen kann, ist, wenn ich entweder schocke, provoziere, wie das halt zum Beispiel diese Tierrechtsorganisation PETA macht, indem sie zum Beispiel Models nackt auf Plakaten plakatiert und sagt, lieber nackt als Pelz, oder sterbende Robbenbabys zeigt, die dann halt eine Spitzhacke im Kopf haben. Und das generiert kurzzeitig Aufmerksamkeit, wahrscheinlich immer nur vor Weihnachten, wenn das Gewissen ganz besonders schlecht ist und die Spendenaktion halt besonders wertvoll ist. Aber zu einer richtigen Kampagne, die auch etwas bewirkt, gehört ja eigentlich auch ein bisschen mehr, zumal ja auch der politische Background ja eigentlich komplett dagegen steht, weil es fehlt einfach zum Beispiel an wirksamer Lobbyarbeit, die zum Beispiel auch am Geld scheitert. Und das ist halt auch der andere Punkt, der natürlich dann gerne vergessen wird, sowas kostet einfach Geld. Also wenn ich wirtschaftlich aktiv sein möchte, wenn ich mich einkaufen möchte in Unternehmen, zum Beispiel wenn ich Plakataktionen machen möchte, Kinospots, dieser Lufthansa-Spot ist übrigens auch im Kino zu sehen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemandem aufgefallen ist. Hier in Berlin zumindest habe ich in einigen Kinos schon gesehen, dass gegen Abschiebung dagegen protestiert wurde. Auf eine ziemlich perfide Art und Weise. Also finde ich richtig gut gemacht. Sieht zuerst aus wie ein Ferienfliegerspot und ihr könnt alle in den Süden fliegen. Und endet nachher damit, dass Leute gefesselt auf dem Flugplatz darauf warten, dass sie halt in irgendwelche Folterkammern abgeschoben werden. Aber sowas kostet einfach Geld und dazu braucht es Aufmerksamkeit. Und das ist dann halt so eine Sache, die sich gegenseitig in den Schwanz beißt. Ich habe kein Geld, also habe ich keine Aufmerksamkeit. Ich kriege keine Aufmerksamkeit, also kriege ich kein Geld. Ja, und das Einzige, was dann wirklich bleibt, sind halt wirklich kleine Ansätze von vielen, vielen Leuten, die versuchen können, das große Meinungsbild ein bisschen in die richtige Richtung zu schubsen. Sehe ich aber ziemlich skeptisch, weil es gibt einfach wesentlich größere Sachen, die nach vorne gedrückt werden. Also die Leute kommen ja immer gerne mit dem Argument, das ist doch schon nicht so schlimm und wollt ihr denn, dass das benutzen das gleich wieder Terroristen und sowas. Und das andere ist halt, dieses Geld ist einfach nicht vorhanden und man kann auch schlecht damit werben. Also ich sehe es eigentlich ziemlich pessimistisch, dass sich hier irgendwas ändern könnte.
Ich verstehe, was du sagst, aber ich weiß nicht, was du jetzt hier in der Diskussion dazu hast, was das konstruktiv irgendwie beitragen will. Also ich denke, es ist jedem bewusst, dass wir jetzt nicht mit dem linken Finger die Welt verändern können und dass sowieso die Doofheit immer bleibt und dass die meisten Leute sich sowieso nicht interessieren. Aber ich denke, unsere Aufgabe ist gerade mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, etwas zu erreichen. Also wenn wir viel Geld hätten, dann hätten wir eben ganz andere Möglichkeiten. Aber durch so eine kleine Aktion, die eben gut überlegt sind und nicht so viel Mittel brauchen und wenigstens ein paar Leute beeinflussen, es kann man immer noch was machen. Also man kann immer sagen, okay, das ist sowieso alles scheiße, machen wir nichts, aber es gibt, wie diese Aktionen zeigen, es gibt schon Möglichkeiten und ich denke, daran sollten wir weiterarbeiten.
Ja, und was ich auch denke, ist wichtig, was wichtig ist, bevor man abstrakt so sich abschrecken lässt oder bevor man überhaupt abstrakt irgendwie große Monster evoziert wie das Geld, sollte man lieber konkret drüber reden, zum Beispiel gibt es so mittelprächtig, mittelbillige Lösungen, wie zum Beispiel eine Ein paar Leute haben zum Beispiel mal 10 Kurzfilme ins Kino gebracht, 1 Minute lang jeweils. Und es hat, weil die meiste Arbeit daran umsonst war, nur 10.000 Mark gekostet. Nur, sag ich, weil das die Übertragungskosten waren, wie man ein Video auf Film aufblasen lässt, und zwar professionell auf 35 mm. Und das ist schon mal was anderes, als wenn man irgendwie denkt an die millionenschweren Werbekampagnen. Und noch einen Schritt weiter runter ist zum Beispiel, wenn du eine Webseite machen willst, die du interessant findest, du findest bestimmt irgendwo jemand, der da einen Link drauf legt, der einen Banner schaltet. Du kannst sogar irgendwelche Zeitungen fragen, ob sie mal dir umsonst ein kleines Werbeblöckchen geben in ihre Anzeigenseite und so. Also es ist alles nicht, nur weil die anderen das mit dem großen Geld machen, kann man es trotzdem auch manchmal mit dem kleinen Geld machen. Und sobald es ein Selbstläufer wird, ne, wird es auch größer. Da wollte ich noch nicht mal aber.
Also ich möchte mich auch auf dich beziehen, dann kannst du vielleicht für das Ganze dann gleich antworten. Also dem ersten Punkt, der ist ein bisschen untergegangen. Also ich würde auch sagen, du hast das sehr pessimistisch gebracht. Ich denke mir, man kann sehr viel machen, auch mit einfachen Mitteln. Dann noch was hast du gesagt, dass ich glaube nicht, dass es keine Verbündeten gibt. Du hast gesagt, ja, die Politik und so, das rennt jetzt in eine andere Richtung. Im Moment sieht es so aus, dass sich die Rechteindustrie da massiv durchgesetzt hat. Aber ich denke, dass das auch intern dann Probleme aufwerfen wird. Also ich würde da nicht so pessimistisch sein und sagen, das muss jetzt immer so bleiben. Und das zweite Wichtige ist, dass es sehr viele Leute gibt, die das nicht als gerecht empfinden. Und ich denke mir, da kann schon zum Beispiel eine Taktik sein, zu sagen, das, was du jetzt machst, das ein Kavaliersdelikt ist, oder so gesehen wird, dass du irgendwas kopierst, das kann auch sozusagen, das kann einfach Widerstand sein. Und ich denke mir, gerade wenn man zum Beispiel so eine Strategie fährt, dann braucht man nicht große Werbemittel, sondern da geht es einfach darum, dass man in allen Newsgroups und überall immer sagt, nein, aber Raubkopieren, wenn es digitales Rechtemanagement gibt und wenn das so übertrieben ist, dann wird sozusagen Widerstand zur Pflicht.
Ja, es klang vielleicht ein bisschen pessimistischer, als es gemeint war. Gerade das, was gesagt wurde mit der Politik, ist natürlich ein schönes Argument. Es gab vor einigen Jahren zum Studentenstreik hier in Berlin mal die schöne Aktion, lasst uns die Politik übernehmen. Die FDP in Berlin zum Beispiel hat nur so und so viele 1000 Mitglieder. Wenn nur jeder 10. Student bei der FDP Mitglied wird, dann können wir die komplett übernehmen und durch einfach Mehrheitsbeschluss unsere Sachen halt durchdrücken. Wir sind so ziemlich schnell drauf gekommen, dass mit einmal 4.000, 5.000 Studenten sich haben einschreiben lassen bei der FDP und Mitglied werden wollten, haben natürlich gleich einen Aufnahmestopp verhängt, weil sie gesagt haben, junge Leute, ist ganz gut und schön, aber doch nicht so viele. Aber es hat halt was bewirkt und heutzutage werben sie damit, dass so viele junge Leute Mitglied in der FDP sind. Ob das ein gutes oder nicht, ist jetzt was anderes. Aber jetzt da fängt es nämlich schon an, dass man jetzt sich zum Beispiel persönlich engagiert, bereit ist halt zum Beispiel in Parteien, in der Basis sozusagen mitmacht, und mit seiner Stimme und mit seinem Engagement zum Beispiel dafür sorgt, dass Beschlüsse gefasst werden, die sowas auch reglementieren und ein bisschen verhindern. Also jetzt, wenn die FDP nicht ist, dann kann man es immer noch bei der PDS, bei den Grünen oder bei der SPD oder weiß der Fuchs so versuchen. Also ich meine schon, dass man persönlich auf jeden Fall immer was machen kann und auch machen sollte.
Eine Frage noch, stört es euch vielleicht die Leute vorne, wenn ich sie mit der Kamera anfahre? Also ich will das jetzt nicht einfach so machen, aber der Film sieht nachher besser aus, wenn ich sprechende Leute habe. Also meldet euch, wenn es ein Problem ist.
Also erstens glaube ich nicht, dass er pessimistisch ist, sondern er ist einfach Realist. Und ich bin der Meinung, die Industrie zeigt uns ja gut, wie man so etwas machen kann, oder? Zum Beispiel Microsoft versendet ja an Firmen Briefe, die sie beschuldigt, dass sie Raubkopien einsetzen. Also das wäre zum Beispiel auch so etwas, man könnte so als Gruppe, sagen wir mal, die Leute anschreiben und sie beschuldigen. Also natürlich, es muss in einem rechtlichen Rahmen bleiben, aber zum Beispiel beschuldigen, dass sie geklaute Kopien von Videos abspielen zu Hause und dass sie die sofort vernichten sollen. Ich meine, das kostet nicht viel, das ist auf Papier, oder? Das kann man zum Beispiel mal begrenzt ausprobieren in Berlin, dann ausweiten. Die Medien werden sicher auch Freude haben. Und ich glaube, man sollte da einfach ein bisschen bei den einfachen Sachen bleiben, oder?
also eine super Idee. Um nochmal auf das Geld zurückzukommen, also ich denke, dieses Beispiel, also zu dir, ne? Der Realismus. Ich denke, dieses Beispiel von VoteAuction.com hat ganz gut gezeigt, dass man mit überhaupt keinem Geld eine ziemlich große Medienresonanz bekommen kann. Und das funktioniert halt genau über solche Schockeffekte. Also irgendwie, dass natürlich diese ganzen amerikanischen Medien darauf angesprungen sind, von wegen wir, Amerika, Demokratie und irgendwie auch Kapitalismus. Und da ist dann so ein Projekt, was beides zusammenbringt. Also was wirklich im Prinzip unter Ausschaltung der großen Geldvernichtungsmaschine Wahlkampffinanzierung sozusagen die Wähler direkt entlohnen wollte. Ja, und was natürlich einfach durch diesen Schockeffekt funktioniert hat. Und deswegen würde ich sagen, man kann auch ohne viel Geld, also auch das Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast, ziemlich effektive Sachen machen. Und ich denke auch nicht, dass es so ist, dass wir, oder ich weiß jetzt nicht, ob ich hier von einem Wir sprechen kann, oder dass Leute, die halt sich kritisch mit den Entwicklungen zum Beispiel hinsichtlich des Urheberrechts auseinandersetzen wollen, dass die überhaupt keine Verbündeten haben. Ich denke, das ist ich habe so ein bisschen, also das, was ich sozusagen auch im Hinblick auf die Entwicklung von Mikro verfolgt habe, ist, dass halt Mikro, also dieser Verein, sich natürlich nach 3 Jahren auch so ein bestimmten Namen gemacht hat, also im Bereich Medienkultur, und dass man natürlich diese Kontakte, die dadurch entstanden sind, auch für solche Sachen einsetzen kann, also ganz strategisch einsetzen kann. Und deswegen würde ich das ja wirklich nicht so pessimistisch sehen. Ich denke wirklich, es sind die guten Ideen, die dann einfach ich benutze gern irgendwie dieses Bild, das gute Plakat muss wie eine Faust aufs Auge sein oder so. Ja, um mal so bei den analogen Medien zu bleiben. Ja, vielleicht.
Vielleicht auch, um das mit pessimistisch nochmal zu konkretisieren. Ich denke mir, was wichtig ist, ich glaube, es gibt die Möglichkeiten, aber man muss es auch tun. Und ich denke mir, dass wenn man so anfängt, dass man sagt, alles ist kompliziert und kostet viel Geld, dann denken sich mal alle Leute, naja, da wird schon irgendwelche großen Organisationen geben, die das für mich machen. Die sehe ich aber nicht wirklich. Oder anders gesagt, je mehr etwas tun, umso besser. Und darum muss man, denke ich mal, so anfangen zu sagen, es ist leicht, was zu tun und es ist wichtig, dass man was tut. Auch wenn es vielleicht am Anfang gar nicht so effektiv ist, dass man einfach mal anfängt. Und ja.
Dass es ganz einfach geht, ist eigentlich vielleicht aus österreichischer Sicht 2 Sachen dazu. Es ist ziemlich überraschend gekommen vor 2 Jahren, dass sich eine komplett neue Regierung gebildet hat und wie soll ich sagen, die oppositionellen Kräfte, die haben nicht so richtig gewusst, was es jetzt abgehen soll, und da ist eigentlich also alles diese Regierungsdemonstrationen, die sich jetzt also mehr als 1,5 Jahre gehalten haben, sind alle über das Netz koordiniert worden, ohne irgendwelche Aktionen zu machen, und es war nicht nur eine, die wöchentlich abgehalten worden ist, sondern auch besonders die Samstag-Demo, die über Soundpolitisierung sehr, sehr lange gehalten hat, also so über längere Zeit etwas durchzuziehen, ich glaube, wäre ohne die Möglichkeiten, die das Netz bietet, Aktionismus, die das Netz bietet, nicht möglich gewesen. Wir haben da noch eines draufgesetzt. Und zwar, es hat aus der Geschichte des Dritten Reiches in Österreich gegeben eine Aktion, die heißt O5, das kann man auch sehen unter O5.org.at. Das war also O, der Buchstabe für, ja, und der fünfte E für Österreich. Da war natürlich ganz Österreich dabei, bei dieser Widerstandsbewegung. Und alle diejenigen, die sich dann in so konservativen Kreisen wiedergefunden haben, die natürlich auch Widerstandskämpfer waren, die haben sich natürlich irrsinnig, ohne www, die haben sich irrsinnig echauffiert darüber, dass man den Namen also verwendet, und so wie Ende 45 sind halt auf einmal nach dieser neuen Regierung an den Wänden diese Zeichen gestanden, und da war dann etwas los, nicht? Also, dass man alte Symbolik, die sich gegen faschistische Regierungen wendet, dass diese Symbole wieder auftauchen und auch im Netz dokumentiert werden, das war so manchen nicht so recht. Und das war eine Aktion, die hat 0 Schillinge gekostet, nicht?
Ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch nicht unwichtig, dass man überhaupt eine öffentliche Diskussion in Gang kriegt über Urheberrechte. Denn das Erschreckende dabei ist ja, dass das eigentlich mehr oder weniger so Stickung verabschiedet wurde. Es ist eigentlich öffentlich, jedenfalls nicht in dem Maß diskutiert worden, wie es wünschenswert gewesen wäre. Und da können eben so Schockaktionen, glaube ich, eine Menge auslösen. Ich glaube, das kann auch ein ganz schönes Erschrecken erzeugen. Weil eben doch in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, was das für Konsequenzen haben wird. Und das glaube ich, ist ein ganz wichtiges Ding, dass man darauf eben aufmerksam macht. Und zu den Mitstreitern, die man da vielleicht haben könnte, also die Musikindustrie in sich ist da ja auch durchaus zerstritten. Das sind ja hauptsächlich die Distributoren, die eben das durchgesetzt haben, dieses Recht. Und die eigentlichen Autoren, die eigentlichen Musiker sind da ja auch nicht unbedingt begeistert von. Es gibt da einen Artikel von Courtney Love zum Beispiel, die sich da ganz, also die sich da sehr entschieden auf eine ganz andere Seite schlägt und eben sagt, diese Wahnsinns-Labels mit ihrer unglaublichen Macht, das findet sie jetzt auch nicht so klasse. Und ich denke, da gibt es auch eine breite Front von Musikern zum Beispiel, die da anderer Meinung sind. Des Weiteren ist es auch so, dass diese, gerade dadurch, dass eben diese Industrie diese Debatte so geführt hat, beziehungsweise sich da in diesen Gremien so durchgesetzt hat, ist auch die Sicht dieser Leute von der Politik sehr stark verinnerlicht worden. Und andere Sichten, die wir ja auch gestern auf diesen Panels hören konnten, nämlich, dass es einen Unterschied gibt zwischen einem Konsumgutmusik, sage ich mal, und Wissen, ja, was ja auch einfach mal jetzt einfach darunter fällt, ja, und was aber eigentlich eine ganz andere Kategorie von Kulturgut sein könnte. Ja, das wäre mal eine interessante Diskussion. Diese Diskussion ist überhaupt nicht aufgemacht worden. Und es wäre viel erreicht, wenn man es schaffen würde, so eine Diskussion überhaupt mal anzustoßen.
Ja, ich denke auch, dass da ganz grundsätzliche Arbeit noch zu machen ist, weil da fällt mir was dazu ein, dass natürlich auch die ganzen Wörter, dass einfach die Industrie sozusagen die Begriffe gesetzt hat mit geistigem Eigentum. Und das sozusagen, das denke ich schon, warum auch ein Problem ist vielleicht, dass hier jetzt die Diskussion nicht so gut läuft und überhaupt, es müssen auch noch, glaube ich, Konzepte erarbeitet werden, insgesamt, zu sagen, was stellen wir dem entgegen, was jetzt im Moment läuft. Und das fängt eigentlich dabei an, dass man sagt, und wir müssen auch versuchen, andere Begriffe zu etablieren und uns auf Begriffe auch zu einigen irgendwie. Die müssen einfach gut sein und setzen sie sich eh durch, aber ich denke mir, da muss man eigentlich anfangen, Gegenbegriffe auch zu etablieren.
Ich sag auch mal was. Also ich versuche ja die ganze Zeit irgendwie was zu finden über hyperbolische Bäume, die dargestellt werden. Da gibt es seit 98 ein Patent von Ableger von Xerox. Der Algorithmus ist 250 Jahre alt. Und so eine Sachen sind auf jeden Fall sehr exemplarisch für Kampagnenführung und so weiter. Außerdem wollte ich noch sagen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Organisationen, die schon eben ein Funding haben, die haben einfach schon Budgets und so weiter. Es geht eigentlich darum, die entsprechend auch zu koordinieren, witzige Ideen zu finden, gute Slogans, schöne Plakate und aber auch ein paar Videofilmchen und so weiter, die man in den Kinos, in die Kinos reinbringen kann. So eine Geschichten sind interessant. Also, dass die ganzen Experten, Rechtsexperten und so weiter da eh schon budgetiert sind und so weiter, das wissen wir alle. Es geht jetzt eigentlich nur darum, das halt alles auch noch ein Stück zusammenzufassen, da so einen Rahmen für zu finden, eine groß an oder klein angelegte Kampagne, also das, was wir quasi machen können letztlich. Ne? Und ja. Aber wie gesagt, also ich finde es halt schon sehr interessant, dann halt eben auch aus der Praxis so eine Sachen zu finden, die quasi den gesunden Menschenverstand quasi direkt auch ansprechen und sagen, hier, was ist das? Es gibt hier Algorithmen, die sind irgendwie 200-300 Jahre alt, mathematische Verfahren, und jetzt kommen die Firmen her und patentieren die.
Also ich
sehe es auch so, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist. Es kommt eben auf gute Ideen an. Da muss man mal ein bisschen Brainstorming machen. Aber wenn ich mir so die Urheberrechtssachen mal durch den Kopf gehen lasse und angucke oder irgendwelche Beispiele, das ist eigentlich offensichtlich, wie schwachsinnig der einiges ist. Viele dieser Kampagnen, die zeigen ja, man muss einfach nur die Sache auf die Spitze treiben und ein gutes Beispiel bringen, dass es auch normalen Leuten einfällt. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, irgendwas, wo das Wort Algorithmus vorkommt, in der Öffentlichkeit zu verwenden, das ist dann schon wieder zu nerdig. Aber sowas, man könnte ein Buch verteilen, wo dann draufsteht, bitte wegwerfen, Sie haben schon einmal gelesen. Oder mit den Briefen könnt auch schreiben, sie dürfen das Wort sowieso nicht verwenden oder die Satzstellung ist ab sofort geschützt und so eine Sachen. Das ist, man muss nur ein ganz kleines Stück übertreiben oder also so wie es die Firmen ja auch versuchen. Die versuchen das so weit wie möglich auszureizen und wenn man dann die richtigen Beispiele findet, ja, also ich bin auch noch gerade am Überlegen, aber ich denke, da findet man schon Beispiele. Man muss nur mal sich ein bisschen Kopf machen und nicht verzweifeln.
Dazu fällt mir direkt was ein. Also man müsste zum Beispiel den Firmen auch sagen, ihr setzt Videorekorder ein, die nicht die DRM-Mechanismen haben, ab sofort nicht mehr drin, also nur noch geschützt. Und also diese Digital Right Management, wie die in Amerika irgendwie einführen wollen. Und dann halt hingehen und sagen, wir wollen nur noch, dass du das verwendest, schmeiß deinen Videorekorder weg, der kann...
Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist doch der Zweck der Veranstaltung, so eine Art Aktionsgruppe zu bilden, oder? Bei mir ist jetzt nämlich nicht klar, wer ist wir, also wenn gesprochen wird, wir machen jetzt eine Aktion, wer ist das eigentlich? Ist das Mikro, was eine Gruppe gründen will, eine Aktionsgruppe dazu? Weil ich denke, das ist so der Ausgangspunkt, wenn dann verbindlich ein paar Leute sind, die sagen, wir wollen da mitmachen.
Ja, es geht auf jeden Fall über Mikro hinaus. Es ist kein, es kommt ganz darauf an, was für Leute sich da zusammentun und dann kann man irgendwie sehen, was für eine Form das findet.
Also und das könnte heute entstehen sozusagen.
Genau, ja. Mhm.
Und ich denke, wenn das dann klar ist, wer handelt eigentlich, wer die Gruppe ist, dann kann man sich überlegen, was Thomas auch gesagt hat, wer könnte ein Partner sein? Es gibt ja vielfältige Partner, man braucht ja nicht alles neu erfinden. Es gibt welche, die inhaltlich kompetent sind, es gibt welche, die Geld zur Verfügung haben vielleicht. Und dann kann man sich auch überlegen, wie groß kann so eine Kampagne sein, je nachdem, was für Fähigkeiten da sind. Zum einen in der Gruppe und zum anderen, Greenpeace ist jetzt ein sehr, sehr großes Beispiel für eine Gruppe, die Kampagnen macht. Die beauftragen natürlich Werbeagenturen und machen Fundraising. Also wenn man so weit gehen will, ist es ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, wir gehen jetzt über das hinaus, was wir selber können, an Filmchen machen oder was auch immer. Also wenn man wirklich in die große Öffentlichkeit will und professionelle Kampagnen machen will, dann würde das ja in so eine Richtung gehen, Geld zu sammeln, um wirklich professionelle Kampagnen zu machen. Aber ich denke, das steht erstmal nicht an, sondern es geht darum, was für Fähigkeiten sind in so einer Gruppe vorhanden und damit zu beginnen. Ne?
Vielleicht dazu, gestern ist ja das Wort gefallen vom Informationsfrieden, was sehr schön war, aber vor dem Frieden ist ein Krieg und der Krieg ist jetzt nicht wirklich erklärt oder wir sagen jetzt einfach, die Urheberrechtsindustrie hat den Krieg erklärt oder setzt immer weiter. Aber ich denke mir, gerade auf diesem Feld muss man jetzt nicht sagen, man braucht eine große Organisation, sondern das ist ein Guerillakrieg. Je mehr Leute was machen, also eigentlich sollte jeder, den das stört, soll irgendwie Aktionen setzen, weil ich denke mir, es geht einfach ums Bewusstsein. Weil der große Vorteil ist, man muss jetzt zwar Konzepte finden, was will man, wie könnte ein Frieden aussehen, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, man hat sehr viele Verbünde. Also das heißt, sehr, sehr viele Leute finden das sicher nicht okay, was da jetzt läuft. Und darum denke ich, man braucht auch keine zentrale Organisation, sondern man pusht das halt hin und her. Also wenn die Leute irgendwas nicht akzeptieren, dann wird sich das auf Dauer auch nicht halten. Was auch schwierig ist, weil ich habe da einen Minidisc-Recorder und der hat das eingebaut. Also kann ich wenig machen, außer ich kaufe mir keinen mehr.
Ich
Ja, ich zeige hier gerade nochmal von der Website von Inke, der Linksammlung, ein Beispiel dafür, wie eine Kampagne geführt wurde, das war 1997, zur Documenta, als quasi ein Kultur- oder Kunstprojekt von De Waag in Amsterdam, die halt eben die Forderung aufgestellt haben, we want bandwidth, es gab halt T-Shirts, die Leute sind durch die Straßen gegangen, haben die in Kassel, haben gefragt, was versteht ihr unter bandwidth und so weiter, haben Aufklärung betrieben. Und ja, also das hat nicht viel, unheimlich viel Geld gekostet. Die Grafiken sind halt entsprechend ansprechend gestaltet irgendwie und sehr ja markant gesetzt. Und ich glaube nicht, dass es sehr viel Geld kostet, da quasi so einen Rahmen zu setzen von Aktivitäten, die ohne dies schon laufen. Es gibt die Free Software Foundation Europe und so weiter, die sich da einsetzen. Es gibt jede Menge Anwälte. Wenn man halt die Artikel liest in den Fachmagazinen, dann weiß man schon, was ich meine. Es geht jetzt halt einfach darum, dafür auch eine breitenwirksame Öffentlichkeit darzustellen. Und das ist halt eben Ziel so einer Kampagne. Ne? Letztlich. Also ich glaube nicht, dass es sehr viel mit Geld zu tun hat oder haben muss.
Also, dass es nicht viel mit Geld zu tun hat, da vielleicht noch ein anderes Beispiel, und zwar 2600 hat ja dafür gekämpft, dass Kevin Mitnick wieder in Freiheit kommt. Und die haben das, also mir ist es so angekommen, wie mit Nadelstichen haben die gearbeitet. Also die haben vor allem Kleber verkauft, der Erlös haben sie wieder eingesetzt für die Kampagne und dann haben sie gesagt, schickt uns die besten Bilder, wo dass ihr die Kleber herangemacht habt, und da gab es ganz gute Beispiele. Und das ist auch so ein Beispiel, wie man mit sehr wenig viel erreichen kann. Aber meiner Meinung nach ist das Problem immer ein bisschen, dass man zwar sagt, ja, man macht etwas und man spricht viel miteinander herum und sieht die Probleme und alles, aber schlussendlich führt es dann niemand aus. Und das ist so von mir aus gesehen das Hauptproblem, oder? Dass viele gute Ideen oder sagen wir Strategien oder auch Ziele, die man verfolgt, dann sieht man die Probleme, man diskutiert das und diskutiert und diskutiert und dann ist der Krieg vorbei.
Also das vielleicht ist es jetzt eine kleine Wiederholung, aber man kann nur noch mal unterstreichen, was Thomas vorhin gesagt hat und was Inke erwähnt hat, und nochmal besonders hinweisen auf die Leute, die diese Erfahrung ja auch schon gemacht haben, die letzten 10, 20, 30 Jahre. Und ein Beispiel, was Inke da vorgeführt hatte, und das ist vielleicht nur ein Beispiel, das ist ja diese RT-Mark in Amerika, die funktionieren bei uns, ist vielleicht nicht so schnell, aber man könnte was Ähnliches auf die Beine stellen, die eben genau das machen. Sie sagen nämlich, wir bringen die zusammen, du schickst nur die Idee. Wir finden jemand, der Geld hat, und wir finden eine dritte Person, die das ausführen möchte, oder eine Gruppe, die das ausführen möchte. Und der einzige Sinn unserer Existenz im Netz ist eigentlich, diese drei Komponenten immer wieder zusammenzuführen. Was an Sachen durchgeführt wurde und so weiter, das ist ja nicht RT-Mark als Person, sondern es sind jedes Mal verschiedene Autoren gewesen, verschiedene Leute, die die Idee hatten, verschiedene Leute, die das ausgeführt haben. Sie formulieren das ja auch so nett, irgendwie zum Beispiel für den, der es ausführen soll, du wolltest doch schon immer mal deinen Job wechseln. Also mach das und tu zuvor noch was Fieses in deiner Firma und wir haben eine Idee dafür und so weiter. Also es gibt Lösungen dafür und Timark ist jetzt eins davon, auf die man immer zurückgreifen kann, und das finde ich ist recht beeindruckend.
Ja, also wie gesagt, wir leben ja mit dem Netz und so weiter. Wir das Internet ist quasi Netz der Netze. Es gibt diese lokalen Netzstrukturen, genauso halt auch in der sozialen Kultur. Und was wir jetzt halt eigentlich machen müssen, ist halt das, was Artmark quasi als Kunstform perfektioniert hat, ist halt eben dieses, wie nennt man das, dieses Business Marketing, dieses Business Modell persiflieren. Und ja, die haben halt eben diese Banner und die kann man halt schalten, eben auf den CCC-Seiten, auf den 2600-Seiten, auf den FSF-Europe-Seiten oder sonst irgendwelchen Seiten und so weiter. Damit kriegt man halt auch schon mal ein bisschen Öffentlichkeit. So, das sind ganz einfache Tricks, ne, die da halt einfach auch dann funktionieren. Ne. Und es geht halt eigentlich nur darum, diese Netzwerke zusammenzuschalten. So denke ich, als ganz einfaches Prinzip, also, wie man das machen kann.
Thomas, zeig doch mal wegen der Massenwirksamkeit von ganz ohne Geld oder vielmehr mit geborgtem Geld nochmal diese, was The Yes Man mit der WTO gemacht haben. Hm? Bei der WTO auftreten ist auch bei Artmark gelinkt, glaube ich.
Nee, passt.
Da wurde auch eine Seite erfunden, eine Seite, die eine große Organisation kopiert hat, nämlich die GATT. Was heißt ein GATT nochmal bitte, Inke? Ja, und wenn ich das...
Das waren übrigens auch wieder die Übermorgen-Leute aus Wien, die das gemacht haben. Wie war denn das? Die haben ganz irre Statements da abgegeben. Die haben den Speaker ausgetauscht. Die sind halt irgendwie als ein Speaker auf die Bühne gegangen.
Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sind die über ihre Webseite kontaktiert worden, weil von einer Konferenz gedacht wurde, das seien wirklich die GATT. Und da haben sie halt auch gedacht, na, wenn die von uns einen Sprecher wollen, dann schicken wir doch mal einen Sprecher. Mit anderen Worten, das Geld zum Beispiel kam von einer Wirtschaftskonferenz. Und die haben dann da einen Sprecher hingeschickt. Ich habe das nicht gesehen auf Video, ich habe es mir nur erzählen lassen. Der dann anscheinend irgendwie also überfiese Bemerkungen losgelassen hat, wie, ja, die Süditaliener, die würden ja eh nie arbeiten und das müsste Sache müsste man jetzt mal ins Auge sehen. Und dann wurde er, glaube ich, von der zweiten Person, die da eingeschleust wurde, mit einer vergifteten Torte totgeworfen und aus dem Saal getragen und starb, in Anführungsstrichen, dann offiziell auch ein paar Tage später oder so. Also es ist ins Absurde überdreht, aber das hat natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit in Medien hervorgerufen.
Ich habe mal eine Frage, die sind also über diese gefakte GATT-Website kontaktiert worden? Oder
wie? So wurde es mir erzählt, nachdem man nie weiß, was wahr ist, aber so wurde es
ist da irgendwo auch auf also der Website. Hier ist auch der Schriftwechsel quasi, ne? Das kann man dann halt alles auf der Seite auch nachlesen, wie das da jetzt im Einzelnen gelaufen ist. Aber wie gesagt, das sind halt eben so eine Guerilla-Kampagnen eigentlich, die allerdings eine ziemlich witzige Wirkung dann haben, weil die gehen halt die Leute dann ziemlich speziell an, also die gehen halt dahin, wo es brennt und sagen, okay, hier, wir löschen das mal, ne? Und machen jetzt halt nicht irgendwie diese Breitenwirksamkeit, sondern halt nur eben speziell die es dann halt auch angeht, ne?
Genau, das ist halt auch eine Sache, die man sich gut vorher überlegen muss. Also wenn man denn was machen will, halt zu dieser Novellierung des Urheberrechts, wen will man mit so einer Kampagne erreichen? Also will man wirklich eine breite Öffentlichkeit erreichen oder will man sozusagen so eine Art mit fokussierten Aktionen irgendwie Lobbyarbeit machen? Ziemlich explosive Lobbyarbeit, ja. Das muss man sich einfach vorher fragen. Was macht Sinn? Was macht in diesem Bereich Sinn?
Ich würde halt sagen, das macht halt alles Sinn, ne? Also das ist der Mix. Ja, wir können uns das mal versuchen anzusehen. Wenn es hier funktioniert, also ich weiß nicht, was wir haben. Ich muss das irgendwie ein bisschen anders öffnen.
Und dann nochmal eine Frage, Florian. Das war auch dann richtig groß in der Presse, ja? Ist pressemäßig sehr viel darüber berichtet worden, oder? Weil auch das, was du eben erwähnt hast, Thomas, das ist halt immer eine Frage, klar kann man Banner austauschen, klar kann man sozusagen Banner befreundeter Organisationen irgendwie auf die eigene Website stellen, bloß da ist dann wirklich die Frage, was für einen Kreis erreicht das überhaupt? Bleibt es nicht doch letztendlich in einem sehr kleinen User oder Benutzer,
wirksamen Kreis?
Ich würde halt sagen, das ist ein Mix von all dem, ne? Also man muss halt schauen, dass man halt quasi auf allen Kanälen ganz gut spielt, ne?
Ja, ich meine, das ist natürlich auch eine Sache von so einer Organisation wie AT Mark, aber ich glaube, man muss gar nicht so weit gehen. Ich glaube, wenn man irgendwie was machen möchte, dann kann man zum Beispiel auch schon mal an CCC oder an Tomac schreiben und sagen, sag mal, schick doch mal jemanden hin, du kennst doch vielleicht einen Journalisten oder so. Und so kriegt man Öffentlichkeit. Ich meine, sind hier ja auch, irgendwo in diesem Haus müssen ja auch schreibende Wesen unterwegs sein. Weißt du, kann man das connecten. Dann gibt's die... Also schreibt mir.
Ich versuche gerade noch auf dieses Filmchen zu laden.
Also wenn man auf unterschiedlichen Ebenen spielen will, beziehungsweise spielen muss, was, denke ich, absolut Sinn macht, dann versuche ich mal einen pragmatischen Vorschlag, dann könnte man zum Beispiel schon mal die ganzen Ideen, die heute bislang gekommen sind, einfach sammeln, zusammenstellen und vielleicht...
Was wir bräuchten, was man bräuchte, was jedenfalls nicht überflüssig wäre, sagen wir mal, die Personalpronomen rauszulassen, wäre nämlich genau eben dieser Anlaufspunkt, den AT-Mark bietet und den aber von hier aus jetzt nicht so schnell jemand anschreiben würde. Also irgendwas auf eine, auch sprachlich zum Beispiel, dass man es mal auf Deutsch anfängt, statt auf Englisch, so blöd es ist, aber es ist einfach auch eine Hürde. Es gibt auch trotz Internet immer noch diese Lokalisierungsschwierigkeiten, dass, wenn man weiß, so eine Organisation sitzt auch persönlich in Berlin und nicht in New York beziehungsweise San Francisco beziehungsweise Houston oder Austin oder keine Ahnung, dass das so eine Hürde wäre, die solches erleichtern würde. Also eine Adresse, jemanden, der sich drum kümmert und ab da auch den Willen, das irgendwie breit zu treten, dass sowas plötzlich existiert, ne? Und dann müssen natürlich auch die Ideen fließen, was nicht heute passieren wird. Und dann müssen die Leute auch Lust haben, das zu machen, weil sonst läuft es sich natürlich auch schnell wieder tot. Aber der Artmarkt zeigt ja, dass es irgendwie geht, wenn man will.
Also ich würde vorschlagen, einfach hier und heute eine Mailingliste einzurichten mit Leuten hier im Saal, die Lust haben, an sowas weiter teilzunehmen. Das könnte ja vielleicht zu etwas führen. Kann man nicht wissen, vielleicht schläft es in ein paar Wochen wieder ein, aber ich habe ein bisschen Ideen mitgeschrieben, die würde ich dann einfach mal posten und würde hoffen, dass dann eben so ein bisschen Ausgefeilteres auch in Gang kommt als einfach nur ein Brainstorming und das dann vielleicht in ein paar Wochen zu einem Treffen führt. Und das könnte dann durchaus produktiv sein, würde ich mal sagen. Also wir können ja hier ein Zettelchen vorne hinlegen gleich und dann können die Leute, die Lust haben, subskribiert zu werden, können sich da einfach eintragen und dann kann man ja sehen, was dabei auch rauskommt. Also das wäre vielleicht ein erster Schritt.
Das ist ja auch immer so eine Sache mit dem Aufwand, sowohl was überhaupt die Aktion betrifft, als auch was das Organisieren davon betrifft. Aber da nun zum Beispiel schon mal Mikro, dass du erzählt hast, Mikro hätte irgendwie das Bedürfnis nach neueren Erscheinungsformen, wäre es ja eine Möglichkeit, da zum Beispiel einen Link auf die Seite zu legen und eine Seite einzurichten. Das Zweite ist, wenn was passiert oder so, ist natürlich auch immer ein Aufwand. Alle Leute arbeiten, keiner hat Zeit. Aber wenn einmal einer abends eine Idee hat, dann wird sich am nächsten Wochenende, sollte mal so ein Angebot kommen, wie auf einer Konferenz zu reden. Hat ja auch bestimmt mal jemand Lust, nach Zagreb zu fliegen und da eine Performance hinzulegen. Ich glaube, so könnte dann schon alles eins zum anderen kommen. Was am Anfang immer irrsinnig aufwendig klingt und aber auch zu einem Selbstläufer werden kann.
Soll ich das laut machen, oder?
I suspect he wasn't replying simply because he had said something outrageous, more that he is a spokesperson for the WTO and he was available.
Right.
Deutsch?
Yeah.
The wonderful world of global trade, a high-flying playground for multinational corporations, an an exciting field of endeavor for many a top-flight lawyer, and an important challenge to agencies like the World Trade Organization, which work hard to ensure global freedom for corporate commerce.
I represent it basically anywhere that it needs to be represented. Yeah, whenever it requires somebody to speak about broad policy matters.
But wait a second. Does this guy really look like he should be representing the WTO?
So, we're this group called the Yes Men, and we run this website called GATT.org, G-A-T-T. That's the old initials of the WTO. And sometimes people think that we're the WTO, and they come to GATT.org, and they write us messages intended for, say, the Director General of the WTO, Mike Moore.
Dear Mr. Moore, I am Professor Dennis Campbell, Director, Center for International Legal Studies, the CILS, at Salzburg, Austria. The CILS is hosting a conference on international services in Salzburg. Would you be interested in serving as a speaker at the session on international trade? Thank you for your time and consideration. Dennis Campbell.
So we got this invitation and we were faced with an ethical dilemma. The honorable, the ethical thing to do, of course, is to accept and do our best.
Dear Mr. Campbell, thank you very much for your kind invitation. I may not be able to attend personally, but I'd very much like to send a substitute. Thank you, Mike Moore.
Well, how could we look like Mike Moore? I mean, he's really big. We didn't have enough makeup. So we'll have to send somebody else. Who could it be? Well, perhaps Dr. Andreas Bickelbauer could go.
Yeah, Professor Campbell. We have confirmed with the speaker, one Dr. Andreas Bickelbauer. Here is his fax number. Best wishes, Alice Purvey, Secretary to Mike Moore.
We are going to Salzburg. So here we are, the Sound of Music. You know, we arrive in Salzburg. We had been nervous for weeks about this. We have no idea what's going to happen. We're sure they're going to catch us. They're going to immediately see, oh, this is clearly not a Dr. Andreas Bickelbauer. But we decide to go ahead with it anyways. Walk straight in the door, and sure enough, we're on the roster. Dr. Andreas Bickelbauer is on the roster. The whole thing turns out to be real. We don't know what to do, but we walk in, and we do it. We basically speak to them about a bunch of international trade matters.
Thank you. Thank you very much.
Hi. Hello, Mandy Biffelbauer. Hello. Hi.
I'm Bill Mock.
Hi. Very nice to meet you.
I need to get information about you.
Wonderful.
Your moderator.
Oh, well. let us talk.
No problem. Do you have notes?
A short summary of the bio?
Not really, but I could write one down for you quickly if you'd like.
That would be okay. Really wonderful. Just to let you know who I am, I'm Professor of Law at John Marshall Law School in Chicago.
I see. Yes.
I've been there for 18 years. I founded the International Business Law Center.
Wow.
And the only International Economic Law Master's Program in the Midwest.
Wow. That's terrific.
And there are about a dozen in the country.
Well,
I'm for a while now.
I'm afraid my own credentials are not going to quite measure up to yours. But
I teach what you do. This. All right.
That would be
nice. I just want to make sure I also have your academic credentials.
Right, right. Yes, so Columbia University is my alma mater.
That'd be the JD.
Yes. That's right. JD. That's right. So while Bickelbauer is doing his tightrope act, I go over to the conference organizers and I explain that the reason that Brian has a camera is in case of a pie attack, we can identify the assailant.
I set up the camera and started taping. I'm nervous already, and to make things worse, they're talking about us.
If you create what I call an indifference curve about language, if you can find more than one way to acceptably say the same thing, then if you can't reach agreement on one set of words, one phrase, you can reach agreement on the other, and it will mean what the parties need it to mean, and they will have the same meaning. A mediator never says no. So, our concluding speaker is a distinguished gentleman, Mr. Andreas Fickelbauer from Vienna. He is Austrian by birth, American by training, and Austrian by habitation. So he's come full circle. He got his Juris Doctorate from Columbia University in New York, where he was a legal scholar. He has been a representative of the WTO since 1998, speaking on trade matters before a variety of fora, and is one of the authorized voices within the public relations sector of the WTO. Without further ado, Mr. Mickelbach.
Thank you very much. It's a great pleasure to be here in Salzburg, and I'd like to thank the organizers, the other hosts, and everybody who's taken the time to listen, even for an hour, to the messages of the WTO. We'll be talking about impediments to trade, about free trade and progress and development, and so on and so forth. Our primary focus, to begin with, will be on a form of trade restriction simply called tariff trade barriers. And the most notorious case is the so-called honest bananas case. You all know the joke. It's not possible to kill a person by hitting that person over the head with a banana. It is, however, possible to kill a person over bananas by hitting that person over the head with a machete. Non-tariff trade barriers are a little more complicated. Customs, or simply the history and personality of locales, takes the place of government in restricting the free flow of goods and money. Not long ago, KLM and Alitalia attempted to merge. Now, in Holland and in most northern countries, people sleep at night.
Dear Alice Foley, I do not believe that any of Dr. Bickelbauer's comments at the conference led to the assault. I would note, however, that if I were Italian, I would have been very insulted by his comments.
In Italy, on the other hand, you have a totally different situation in which sleep is done during the day as much as at night, almost.
He basically stated that the KLM All-Italia merger was foiled because the Dutch were hardworking and the Italians were too lazy and slept all day.
There's conviviality, hilarity, there's...
This insult was compounded by the slide he showed of a sleeping Italian worker.
And all of these delightful dishes that end up basically getting in the way of work. So we're faced with a situation in which everything is quite serious. What is the potential solution to a system in which local variations in culture conspire to impede the free flow of progress? Mystery. Finally, we'd like to talk about the most mysterious, but strangely, the most likely to be solved of all three of these kinds of barriers. And as in many cases, we can look to the private sector to see emerging solutions to the vast inefficiencies of so-called democratic institutions. One possible solution is being tested in the field of American politics to streamline the grotesquely inefficient system of elections. elections being, of course, at the core of a consumer democracy. Let us first look at elections as they currently unroll with all of their inefficiencies in place. At the top, we have a number of corporations. Let's call them corporations A. From the corporation goes a great deal of money to a campaign. From the campaign goes a great deal of money to a PR agency. From the PR agency goes a great deal of money to TV stations, who then, finally, relay the information to the consumer with no transfer of money, of course. Now, on the other hand, another model, in this case you have the corporations paying one entity. VoteAuction.com, in turn, employs only four people to transmit not merely information, but actual money directly to the consuming voter. It's a forum for people voluntarily to offer their votes to the highest bidder.
My deepest condolences to the family and friends of Dr. Bickelbauer. The only reference in his talk to voting was in the context of making markets more efficient.
Everything works out basically to the benefit of the consumers as well as the originating corporations. So, to sum up, barriers that we'd like to see put in the past for good right away are the tariff-based problems, bananas. Requiring a bit more finesse and a little more care in dealing with people-based oppositions is the second type, non-tariff trade barriers. Really present problems in Europe and everywhere. Different working habits, siestas, etc. All of this has to be standardized, and this is a very long process. And finally, we have, most complicated of all, systemic trade barriers, which are problems at the core of modern democracy, and yet which could be solved by allowing the free functioning of a very competent marketplace, a free marketplace. And I like markets. I think this is what markets are for. Thank you.
As promised, at this point, we're going to open up the floor for any discussions.
There's this growing cadre of protesters that's disturbing to me as a person involved day-to-day in international trade and the lessening of restrictions, because I don't think these people understand what they're protesting, but I don't see a dialogue coming from the WTO secretariat or from the member countries. What are you guys doing at the WTO to address these people, because these are just people who are energetic and want something to protest. At least that's how I see most of them.
Yes, in fact, I think you're completely right. As we do at the WTO, most of us agree with your perspective. What is the WTO doing about this? The WTO is so loaded with hatred. The other way around, the name of the WTO is so loaded that you can't really project a friendly image, if you're the WTO, to many sectors of the population. So it's the same problem faced by Chevron and other corporations. What we're looking to do is to learn from the corporate example, as usual, and perform grassroots actions, grassroots dissemination of information, without identifying ourselves in the equation so much, so as to provide a more objective view of our activities.
At this point, I know we are out of time and there is a luncheon. Lest our other speaker, John Tulak, feel neglected, I will tell him that I was hoping I would have time to find out how he would mediate between KLM and Alitalia. Thank you all for your attention. Enjoy seeing you at the rest of the conference.
So, we're a little puzzled. There was no reaction whatsoever to all the crazy things that Dr. Bickelbauer said.
Did we accurately represent the World Trade Organization's position? Maybe they were just being polite. Maybe over lunch with a little food and liquor.
Solid Austrian food. How's this plate for you?
Fine.
Okay, I will put it at your table.
expert on bananas in the WTA.
Yes.
But I come from a place which produces bananas.
Ah, you do?
Like it's the main agricultural production.
Ah, I see.
Madeira Island.
Ah, yes, of course. Let me get a cutlery and I'll just sit right down. I'm looking for fork and knife, is what I'm looking for.
Oh, fork and knife.
If the labor unions start joining in and environmentalists start joining in, there actually will be a lot of effect. It becomes more acceptable for Americans who don't really care one way or the other to start thinking about, oh, maybe the WTO isn't a good thing, maybe it is bad for poor people, and the debate sort of gets lost. But now there's no... It's not a lot of protest.
Right.
You sort of need something to protest to defend.
What do you think would be good for them to rally around instead?
I don't know. You just got to have a new Milosevic who people really care about. So.
Oh, yeah. Like a dictator. Yeah. No, we need a Milosevic in the United States.
What do you think of
Haider? But the Haider example is interesting. We sort of see Haider as a... As essentially, you know, perhaps somebody with a tainted past, not the parents or whatever, but and some ideas that aren't quite up to date. But essentially, he's enacting a very liberal economy in a way that his predecessors didn't, and that he's right in claiming resembles that of the United States. I think, and, you know, he had a contract with Austria and so on. So even though he's a bit of a Nazi, it's like. You know, his approach to trade is completely up to snuff.
The economists say that there's no such thing as a free lunch.
There is.
Somebody has to lose at some point.
I think.
Should we stay? Should we go? It's like, how hard can you push it? There's really no. A limit to what you can do. What would actually communicate to these people?
How do you say barber? You say barber? You say barber this way. Friseur.
So Brian here is going to go back to the law conference, the Center for International Legal Studies, as a completely new person.
The WTO is speaking.
The WTO. What was his talk about? Why would it, you know, what?
Why would anyone be offended?
Yeah. I think that's a good. Yeah.
I just heard that there was a World Trade Organization member here this morning who was hit in the face with a pie on his way out. Have you heard anything about this?
No.
Nothing?
I haven't heard anything, no. Some of the other folks here may have. They're all waiting for a bus. So.
Yeah. Who was this representing?
This was an individual named Andreas Bickelbauer, who is with the press office, or the public relations office of the World Trade Organization. Reasonable fellow, didn't seem like he was a natural target other than his affiliation.
Right.
He talked about transparency and the fact you can go to a WTO website and see any decision and any opinion and any rule the WTO has, and that it's possible to pressure through national governments for changes of those rules.
And I also heard something that there was something about a voting scheme. Did he speak anything about this?
No. No, it's nothing. Voting scheme. I don't recall anything about
it. Nothing about voting.
No.
Well, thank you very much.
Okay, well, I think we're heading out. We're just at the back of the crowd.
Okay.
Thank you so much, guys.
You're welcome. So,
dear delegates, we apologize for interrupting your holiday season with this most unpleasant announcement. Andreas Bichlbauer, who spoke on behalf of the WTO in Salzburg, has succumbed to the infection he caught from the pie, which was hurled in his face after his lecture. The pie which, upon forensic analysis, turned out to contain an active bacillus agent. Our only lead is the voter fraud angle. It seems that the subject of voter fraud may have impelled someone to commit this masterpiece of cowardice that has deleted Dr. Bichlbauer from our midst in the prime of his usefulness. We are certain that you understand the urgency with which we beg you to cooperate. A memorial service for Dr. Bichlbauer will be held at 4 p.m. this Sunday at St. Ruprecht in Vienna. Best wishes, Alice Foley, Secretary to Mike Moore.
In light of the horribly stupid stunt which has resulted in his untimely death, I've racked my brains to provide details in response to your requests. Dr. Bichlbauer's presentation was peculiar, to say the least, but hardly offensive.
Dear Mrs. Foley, I do not believe that any of Dr. Bichlbauer's comments at the conference led to the assault. The only remarkable improper thing he said was when he blamed the Italian poor work ethic as the reason why a merger between KLM and Alitalia could not work out.
My deepest condolences to the family and friends of Dr. Bichlbauer. The only reference in his talk to voting was in the context of making markets more efficient. I do not recall any questions from the audience on that point afterward.
So it turned out that people were really disturbed by Bichlbauer's death.
It felt really bad. It felt like, you know, we'd kind of taken advantage of these people in a way.
We meant to kill him, but we didn't want to hurt anyone.
Dear delegates, we are pleased and disturbed to relate a strange new development, one which fortunately does not sport the dark hues of the last. Dr. Bichlbauer was an imposter. He was only by self-falsification a WTO employee. It seems that the infection and death were in fact orchestrated by a fraudulent investigator, so that we would ask you questions regarding voter fraud. Questions whose wounds have proven so barren, none of you could remember a thing, so much for points made by death. The memorial service, to have taken place at 4 p.m. this Sunday at St. Ruprecht in Vienna, is of course cancelled. With very best wishes, Alice Foley, Secretary to Mike Moore.
schon vorbei? Schade. Wenn ich auf die Uhr schaue, ist es jetzt 3:15. Es gibt 3 Uhr noch eine Gruppe, die haben sich mir eben angekündigt, die haben über eine Kampagne diskutiert zum Thema Zensur im Internet und die wollten 3 hier zu uns stoßen. Also ich würde deswegen vorschlagen, dass wir jetzt sozusagen noch eine Viertelstunde Zeit haben hier. Florian Zeifang hat eine Liste an die Tür dort hinten geklebt. Ich weiß nicht, wo er das Tesafilm her hat, aber er hat es gemacht. Für Leute, die Interesse haben, an diesem Projekt, Kampagnen halt weiterzuarbeiten, ihre E-Mail-Adresse zu hinterlassen. Ich werde auch nochmal was auf die Website von micro.org, also www.micro.org, Micro mit K, einen Link stellen, wo es nochmal Informationen dazu gibt. Und ja, also vielleicht so viel erstmal zum Organisatorischen. Gibt es noch 1/4 Stunde Pause? Gut, 1/4 Stunde Pause.